Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM heute Nachmittag zur bewährten Zeit an der bewährten Stelle, hier wieder mit der Plattform hier bei Radio Free FM auf der 102,6. Mein Name ist Michael Trost. Ja, und Thema heute Nachmittag sind nicht Katastrophen, sondern es ist Katastrophe, beziehungsweise es geht um Schauspielerei, es geht um Kabarett. Und mein Studiogast ist die Katrin, aber man sagt eigentlich Kathi Wolf. Kathi, herzlich willkommen hier bei uns in der Plattform bei Radio Free FM. Schön, dass du da bist. Wir haben gerade darüber gesprochen, vor vier Jahren warst du schon mal bei Free FM. Viel hat sich getan in der Zwischenzeit. Ich würde vorschlagen, damit die Menschen ein klein bisschen mehr über dich erfahren, beziehungsweise dich auch kennenlernen oder überhaupt wissen, wer die Kathi Wolf ist, mach einfach mal so eine ganz kurze Vorstellung und in Bezug zum Thema. Also einfach mal so eine kurze Vorstellrunde, damit wir ein klein bisschen mehr über dich erfahren.
Ja, hallo auf jeden Fall und vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Kathi Wolf, das hast du ja schon gesagt. Ich bin 30 Jahre alt, wohne in Ulm. Ich bin gelernte Schauspielerin und mache seit November 2015 Kabarett und bin jetzt mit meinen Katastrophen auf Deutschland-Tour. Im September erscheint das neue Programm Katastrophe Around the World und mein bisheriges heißt Katastrophe Made in Germany.
Also da kommen wir nachher natürlich noch drauf zu sprechen. Du hast schon gesagt, du hast eine Ausbildung gemacht, das haben wir noch nicht gesagt, aber du kommst aus Ulm und ich weiß, du hast ja auch eine Ausbildung gemacht an der Akademie
für Darstellende Kunst ADK Ulm, genau. Da war ich von 2007 bis 2011, habe da meinen ZAV-Abschluss gemacht zur staatlich geprüften Schauspielerin, so nennt man das. Genau, und bin seitdem, also seit 2011, freiberuflich tätig, habe in diversen Theatern habe ich meine Stationen gehabt, eben Kinder- und Jugendtheater, aber ganz viel Komödien auch gespielt und genau.
Wie bist du dann zu dem Wunsch oder zu dem Gedanken, so eine Ausbildung zu machen, gekommen? Schon immer als Kind vielleicht irgendwo gerne aufgetreten, gespielt oder wie kam es
also
dazu, dass du dich dafür entschieden hast?
Also meinen ersten Auftritt hatte ich mit, ich glaube, 5 im Kindergarten. Da war ich der Esel der Bremer Stadtmusikanten. Das ist mir sehr wichtig. Die tragende Rolle. Nein, Quatsch. Aber da ging es so los und dann halt so diverse Stationen im Schultheater, Jugendtheater und so weiter. Und dann war der Wunsch schon sehr, sehr ausgeprägt und dann habe ich nach dem Abi so ein Alibi-Jurastudium angefangen in Leipzig, weil so nach dem Abi meine Eltern gesagt haben, also jetzt muss aber irgendwas machen. Und ich so, ja, ich studiere Jura und habe dann währenddessen geguckt, okay, wo gibt es eine Schauspielschule, auf die ich gerne will. Und dann war für mich klar, okay, ich würde wahnsinnig gern nach Ulm und habe mich dann da beworben und darauf vorbereitet und dann habe ich das gemacht.
Geht 3 Jahre?
4 Jahre.
4 Jahre geht genau. Das sogar. Und ungefähr gibt man einen Eindruck, was man da so alles lernt, also Schauspielen und so ganz grob, was man da so an Themen macht und wie man dann die Ausbildung einfach vorstellen kann.
Neben den ganzen Schauspielunterricht, also egal ob das jetzt Monologe sind, ganz viel Sprech- und Sprachtraining. Ich hatte auch Gesangsunterricht, das war so eine spezielle Nummer bei mir, weil ich, man musste quasi so eine Aufnahmeprüfung machen für die Gesangsklasse und der Dozent, also ich habe gesungen, der Mond ist aufgegangen und der Dozent meinte nach der Aufnahmeprüfung, ja, sorry, bei dir ist der Mond leider untergegangen und wir können einfach nicht verantworten, dass eine Schauspielerin so schlecht singt, wenn sie die Schauspielschule verlässt. Und aus dem Grund haben sie mich dann überhaupt in die Gesangsklasse gelassen. Und dann hat sich das eigentlich relativ schnell ganz gut weiterentwickelt. Also ich habe dann da so kleine Fortschritte gemacht, habe dann sogar bei der Abschlussprüfung, 2010 war das im November, habe ich gesungen und mittlerweile sind auch viele Gesangsnummern in meinem Kabarettprogramm. Also ich schreibe jetzt selber Lieder mittlerweile, habe dann Spaß dran entwickelt, auch so das so auszudrücken. Ja, so viel zum Gesang. Wir hatten auch viel so Bewegungssachen, Tanz, Steppen. Ich war im Yoga in der Zeit, lauter so Sachen. Ganz viel Dinge, bei denen man sich einfach mit sich, mit seinem Körper, seiner Stimme, seinem ganzen Gefühl mit sich selber auch beschäftigt, damit man den Körper dann einfach ja, so weit hat, dass man als Instrument nutzen kann. für die Theaterarbeit, ja.
Ja, also glaube ich, ganz schön fordernd, was du so erzählst. Und da muss man doch sehr viel, auch wahrscheinlich Disziplin haben, um das immer alles so hinzubekommen, oder?
Also schon während der Schauspielschule meinst du jetzt?
Ja, oder?
Also da war bei mir eher die Disziplin, weil ich so ein paar Nebenjobs hatte, um das zu finanzieren. Da war eher die Disziplin, dass wenn ich morgens um 6 von meinem Job im Club heimkam, dass ich dann, wenn ich eine Probe hatte um 10, dass ich da dann auch pünktlich mit offenen Augen stand und mich da konzentrieren konnte. Das war so meine persönliche Challenge. Und natürlich kommt man, wenn man sich so viel mit sich selber beschäftigt, auch oft irgendwie an so kleine persönliche Grenzen, wie es halt ist, wenn man sich weiterentwickelt und wächst und das Ganze. Aber ich bin sehr dankbar, dass ich das mitgemacht habe, auf jeden Fall.
Sehr schön. Nee, mit Disziplin meinte ich mehr, wenn ich jetzt vorstelle, dass man muss singen, man muss man vortanzen, bedarf ja auch einer körperlichen irgendwo Fitness und Präsenz irgendwo immer. Und nicht wie im Büro, wo du vielleicht mal sagen kannst, heute lass ich es mal ruhig angehen. Natürlich, man muss seine Arbeit auch machen, aber es ist sehr viel irgendwo einfach der Arbeit. Nachher will ja ein Publikum zugucken. Das heißt, du kannst dann nicht irgendwie passiv sein, sondern du musst ja dein Publikum begeistern. Das heißt, da braucht man irgendwo Präsenz.
Ja, passiv ist da nicht viel.
Deshalb meine ich so ein bisschen mit Disziplin, dass man sich immer zusammennehmen muss und auch, wie soll ich sagen, performen, damit man dann auch letztendlich gut ankommt. Das war so ein bisschen gerade der Gedanke dahinter. Generell, was muss man denn eigentlich, um dann so eine Ausbildung oder dann nachher auch so einen Job als Kabarettistin oder Schauspielerin machen zu können, muss man dann bestimmtes Talent mitbringen oder kann das jeder? Wahrscheinlich eher nein. Oder wahrscheinlich muss man schon ein bisschen Talent auch haben.
Das möchte ich mir gar nicht anmaßen, das zu beurteilen. Ich bin also so für mich der Meinung, dass ich da schon so ein paar Persönlichkeitsmerkmale mitbringe, die mir die Tür zu diesem Job öffnen. So. Und es ist natürlich, ich glaube, das Entscheidende ist, dass man das wirklich aus vollem Herzen will. Sonst hätte ich es auch nicht gemacht und sonst würde ich es jetzt nicht immer noch machen. Also, weil es ist natürlich so, es wartet da draußen niemand auf noch eine Schauspielerin oder noch eine Kabarettistin. Und man muss da schon einen langen Atem haben, viel Energie und wirklich Herzblut. Also, wenn es nicht der Herzenswunsch ist. Mich schreiben manchmal junge Mädchen an nach dem Motto, ja, ob ich denen empfehlen würde, auf die Schauspielschule zu gehen. Dann sage ich, hör in dein Herz. Wenn es wirklich das ist, was du machen möchtest, dann mach's. Aber wenn es Alternativen gibt, die dich genauso anlachen, dann schau dir doch mal die Alternative an. Also, ja.
Du hast es gerade angesprochen, wenn ich das richtig weiß. Und wir hatten ja vorher schon gesagt, wir kennen auch ein anderes Mädel, die hier auch schon Schauspielabschluss gemacht hat, im Radio auch schon aktiv war. Und da weiß ich auch, weil man das Problem auch nachher einen Job oder irgendwo etwas zu bekommen. Ich glaube, gerade im Bereich Schauspiel ist es recht schwierig, überhaupt einen Job oder eine ordentliche Rolle zu kriegen. Ne? Also das ist eher schwierig heutzutage.
Ne? Also bei mir war es Gott sei Dank so, dass das immer was geklappt hat, weil ich aber auch einfach dran geblieben bin und halt dieses Selbst und Ständig als Freiberufler, als Selbstständige, das habe ich schon immer durchgezogen eigentlich und habe da auch konsequent immer, gerade am Anfang, als ich quasi nur in Anführungsstrichen das Schauspiel gemacht habe, sehr, sehr viel Bewerbungen, war viel auf Vorsprechen, war viel da und hatte dadurch eigentlich so nahtlos immer irgendwelche Projekte, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, halt, stopp, was fehlt hier? Und dann habe ich gemerkt, ach, ich will was Eigenes machen. Aber so die ersten Jahre war ich eigentlich immer in verschiedenen Projekten. Aber habe viel dafür getan, auf jeden Fall. Also zugeflogen ist mir nichts oder wenig.
Die Absolventen, die einen gehen dann, wenn ich das so richtig sehe, dann vielleicht in Richtung Film, Schauspiel, vielleicht sogar Fernsehen, keine Ahnung. Oder Film eben, ja, Kino. Die anderen dann mehr vielleicht in Richtung Theater oder wie du, Kabarett. Also gibt es dann die einen, die sich selbstständig versuchen, so wie du es dann mit dem Kabarett tust. Andere, die mehr sich versuchen dann mit Theater, also quasi mit einer Anstellung. Wahrscheinlich nach besonderen, wie soll ich mal sagen, was eben einem besonders Spaß macht oder wo besonders irgendwo vielleicht die einfach der Schwerpunkt, Interessenschwerpunkt liegt oder macht, kann jeder sowieso alles machen oder?
Ich glaube, da geht es leider auch nicht so unbedingt dann immer um Interessenschwerpunkt. Also ich glaube, viele haben die Wahl nicht, wenn sie nach ein paar Vorsprechen kein Festengagement nehmen, dann sind sie automatisch Freiberufler, weil sie dann vielleicht irgendwo die Möglichkeit haben, Gastengagement. Also ich weiß von ganz vielen, gerade wenn man frisch von der Schauspielschule kommt, die sehen sich schon erstmal nach einem Festengagement. Das war bei mir komischerweise noch nie so. Also das konnte ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir immer noch nicht. Aber die meisten wollen eigentlich schon so in die Richtung.
Aber wenn zum Beispiel ein Angebot am Theater oder so gekommen wäre, hättest du dir auch sowas vorstellen können, dass man sagt, okay, meine Spielzeit am Theater, was weiß ich, das vor das Eselchen erwähnt aus den Bremer Stadtmusikanten.
Auf jeden Fall. Also ja. wenn sich sowas so ergeben hätte, dann hätte ich auch geglaubt, dass es das Richtige für mich ist. Sonst wäre es nicht gekommen, dann hätte ich es auch gemacht. Aber ich glaube, so ist das jetzt eigentlich ganz gut so gewesen, wie es war.
Also jedenfalls mit der Richtung, die du eingeschlagen hast, bist du zufrieden und du kannst eigentlich deine Stärken und deine Interessen, das, was du besonders gut kannst, auf jeden Fall dann schon einbringen. Und ja, voll. Da kommen wir gleich drauf. Du bist ja auch sehr vielseitig und machst ja auch relativ viel oder eigentlich sehr, sehr viel. Wir können, ja, wir haben sogar, ja, bevor wir Musik spielen, das machen wir auf jeden Fall, schon gesagt, Schauspielerei, Film. Wir haben vorher im Vorgespräch gesprochen. In Bezug auf Film machst du auch oder hast du schon einige Themen, einige Projekte auch gemacht?
Genau, kannst ja also mal, ich drehe auch so seit der Schauspielschulzeit habe ich immer wieder in Filmprojekten so mitgewirkt. Habe ab und zu mal irgendwo ein Casting, aber nein, ich war noch nicht im Fernsehen, das ist immer die erste Frage. Aber dafür bin ich nächstes Jahr im Kino mit unserem Film Landrauschen, den haben wir gedreht in der Weißenhorner Umgebung, in Bubenhausen, um genau zu sein. Letztes Jahr haben wir den gedreht, das war ein absolutes Low-Budget-Projekt. Wir haben selber über Startnext, das ist so eine Crowdfunding-Plattform, Geld bekommen und von verschiedenen Großsponsoren. Und haben uns das so ermöglicht. Wir, das ist quasi so ein Team von ja, Schulfreunden aus der frühesten Kindheit, die Regisseurin Lisa Miller, das ist so meine engste und längste vor allen Dingen Freundin, seit wir ja, 6 sind. Der Produzent Johannes Müller, genauso auch schon aus der ersten Klasse. Unser Lichtmann Josef Selzle, der auch hier in Ulm viel macht mit Kamera, Film, Licht. Kennen wir auch seit der Schulzeit. Also da war so ein Kernteam, die sich alle von ganz früher sozusagen kennen, alle unabhängig voneinander teilweise dieselbe Richtung eingeschlagen haben und dann quasi wieder getroffen, um diesen Film zu drehen, den die Lisa geschrieben hat vor 2 Jahren. Oder ja, doch, vor 2 Jahren hat sie es fertig geschrieben, glaube ich. Und genau, der ist gerade im Tonstudio, also der ist schon fertig geschnitten. Der ist jetzt im Soundstudio, das wird so bis Ende des Jahres, denke ich mal, gehen. Und dann wird sich entscheiden, ob der quasi auf einem Festival eingereicht wird, dort Premiere feiert. Es wird auf jeden Fall eine Friends and Family Premiere geben. Da warten schon alle ganz gespannt drauf, wir natürlich auch. Ich meine, ich habe ihn jetzt schon ein paar Mal gesehen, auch die Endversion. Und ich freue mich so unglaublich, den endlich allen zu zeigen.
Inhaltliche Details zum Unterricht nicht zu viel verraten, aber als was kann man dich dort sehen? Was ist da deine Rolle, Kathi?
Genau, zu viel wird nicht verraten. Ich spiele im Film die Toni, die nach langer Zeit wieder zurück in ihr Heimatdorf, eben nach Bubenhausen zurückkommt, dort auf eine alte Freundin trifft, die Rosa. Und ja, es ist quasi so ein kleiner Heimatfilm, in Anführungsstrichen, der die Beziehung in Anführungsstrichen zwischen den beiden aufzeigt, der so ein bisschen spiegelt das Dorfleben, was ist, wenn Neues auf Altes trifft, was ist, wenn sich die Welt immer schneller dreht, auf der anderen Seite Dinge stehen bleiben, mal ist man der überholt und mal ist man der überholt wird. Also es sind so verschiedene Themen. Es ist ein Satire-Drama und es ist im Mumblecore-Style entstanden, das heißt, es gab schon ein Drehbuch, aber keine festgelegten Dialoge in dem Sinn. Also wir waren immer bei allen Drehtagen, ich glaube es waren 30 Drehtage letztes Jahr, sehr spontan. Die Lisa hat uns halt gesagt, was sie in der Szene erzählen will, um was es geht, in was für eine Situation wir sind. Und dann durften wir da sehr viel improvisieren. Ich war auch so eine der einzigen, die das studiert hat. Also wir hatten ganz viele Laien in Anführungsstrichen, weil viele schon im Laientheater und so Erfahrung hatten und es auch grandios gemacht haben.
Kathi, ist das Kontaktimprovisation der Begriff, den ich dort gelesen habe?
Nein, das ist was ganz anderes. Kontaktimprovisation, okay. Das ist so spontan tanzen mit anfassen oder berühren, sag mal. Berühren.
Okay.
Das ist nochmal eine andere Sache.
Ja, verstanden.
Nee, improvisieren im Sinne von freie Texte und Bewegungen und halt, das gab kein starres Muster oder so ein Ding, in was man reingepresst wurde, sondern konnte sich da echt komplett frei entfalten und in Ausdruck gehen und das war ziemlich cool und das hat sich absolut gelohnt. Der Film ist ja auch auf Schwäbisch und wirkt dadurch sehr natürlich, weil das einfach alles so kommt, wie es ganz authentisch in der Situation auch passieren würde.
Das heißt, in dem Moment, wo du da spielst, übersetzt man sich oder versetzt man sich in die Rolle und improvisiert dann ganz spontan. Das heißt, könnte es auch passieren, wenn einer sagt, nee, ist misslungen, macht nochmal, dass man das dann gar nicht mehr so ein zweites Mal replizieren kann, weil man es im Prinzip mit einer so großen Spontanität dann also irgendwo gemacht hat.
1000% gleich kann man es dann wahrscheinlich nicht nochmal machen. Aber wir wussten ja die Story, wir wussten unsere Rolle, wir haben ja daran gearbeitet, wir wussten genau, worum es geht. Und gerade die Nadine, die Rosa gespielt hat und ich, wir waren halt dann so in unserer Ding drin, dass es oft gar nicht so viel Anschub gebraucht hat und wir wussten, was passiert. Ja.
Also auf jeden Fall auch schon eine Kunst, denke ich, dann wirklich aus dem Stegreif, sich da in irgendwas hineinzuversetzen. Wenn jetzt die Rolle in einer Form ist, die mit der eigenen Identität auch nicht so viel vielleicht zu tun hat, wenn man jemand ganz anderes verkörpern muss, dann zu überlegen, wie derjenige in dieser Position sich verhält, finde ich schon, oder kann ich mir vorstellen, eine Herausforderung. Weil da sonst verhält man sich so, wie man selber vielleicht irgendwie reagiert, aber in dem Moment musst du ja die Rolle annehmen und dann anders agieren.
In dem Fall war es Glück, weil die Toni ist auf der einen Seite, haben wir viel Gemeinsamkeiten und auf der anderen Seite haben wir so Gegensätzlichkeiten, die mich dann aber anmachen, das zu spielen. Also ich habe da richtig Bock drauf, auch mal so zu sein, wie ich sonst nicht bin. Und also es fällt mir dann nicht so schwer im Sinne von, mich da rein zu versetzen.
Landrauschen heißt der Film auf jeden Fall.
Landrauschen, genau.
Und wo kann man ihn in Ulm dann du sagtest, ab kommenden Jahr wird das sein, auf Festivals genau. Oder irgendwo konkret kann man sich den dann angucken?
Das werden wir auf unserer Facebook-Seite am besten dann veröffentlichen, sobald soweit ist, bevor ich jetzt was sage und dann ist es doch woanders am Anfang und so. Landrauschen bei Facebook kann man finden. Und
so grob von der Orientierung, wie lange dreht man dann zu einem Film? Du hast gesagt, das ist ein Low-Budget-Projekt. Trotzdem, ich habe da gar keine Vorstellung. Ist das ein Halbjahr oder ist das eine Sache
drei
von...
Dreivierteljahr haben drei wir gedreht schon, weil das ja auch so ein Vier-Jahreszeiten-Projekt mehr oder weniger war. Oder ja, drei Jahreszeiten. Es fängt im Winter an und hat im Sommer geendet. Wir hatten dann aber nochmal Nachdrehs, auch bis November. Und haben uns halt auch viel Zeit genommen, ganz authentische Schauplätze zu finden. Wir haben zum Beispiel im Weißenhorner Fasching gedreht. Das war ein Monster-Dreh. Jeder, der schon mal auf dem gumpigen Weißenhorn war, der kann sich vorstellen, dass es für ein Filmteam sehr abenteuerlich da ist. Wir haben aber auch sowas wie den Fronleichnamsumzug in Bubenhausen gemacht. Also einfach ganz, ganz normal stattfindende Dinge haben wir quasi dann halb dokumentarisch begleitet und da dann noch unseren Spielfilm gleichzeitig umgesetzt. Und dadurch haben wir natürlich viele Drehtage gebraucht. Was heißt, so viele Drehtage waren es jetzt auch nicht. Ist ja ein richtiger Spielfilm.
Also was ich mir generell schwierig vorstelle bei dem Thema, wenn du jetzt so viele Tage, Filmtage, so lange Stunden, so viel Material irgendwo beieinander hast, da auch noch einen Überblick zu bewahren, dass man da wieder weiß, aus diesem Element, aus diesem Baustein, da will ich nachher einen fertigen Film irgendwo haben.
Da habe ich die Lisa auch nicht beneidet, als sie das geschnitten hat. Also ich bin ab und zu mal dabei gewesen oder habe mir mal eine Zwischenversion angeguckt und Feedback gegeben, aber wenn ich schon das alles da auf diesem Bildschirm gesehen habe, da habe ich schon Schnappatmung gekriegt. Also diese ganzen Spuren und von jeder Einstellung sozusagen dann verschiedene Takes, weil man es ja nochmal macht, um es nochmal vielleicht da und da zu verbessern. Also das ist alles nichts für mich. Ich schneide auch ab und zu mal kleine Clips so, aber so große Sachen, das wäre ja gar nichts.
Also auch ein kleines Projekt. Lassen wir erstmal den Hubschrauber hier vorbeifliegen. So, jetzt ist er durch. Ja, also auf jeden Fall auch so ein kleines Projekt ist doch mit immensem Aufwand verbunden und bis man dann sowas fertiggestellt hat, vergeht schon eine gewisse Zeit. Also jedenfalls ein Filmprojekt ist schon eine Herausforderung an sich, aber stelle ich mir auf jeden Fall sehr spannend vor.
Weil du gesagt hast, kleines Projekt, es war sogar ein sehr großes Projekt, aber mit ganz kleinem Budget. Das ist natürlich der springende Punkt. Ja. Hätten wir dieses Großbudget, dann wäre natürlich auch schon längst komplett fertig geschnitten und im Sound und Farbausgleich und so alles fertig. Bei kleinem Budget dauert das alles länger. Das ist halt so.
Ja, also der Aufwand, ob jetzt großes Budget, kleines Budget, ist auf jeden Fall immens und die Herausforderung dann sowas wirklich, wie du auch gerade berichtet hast, dann zu schneiden, um da einen schicken, tollen, einen Film halt draus zu machen, ist auf jeden Fall immens. Ja, das war auf jeden Fall der Film, an dem du die letzte Zeit dann auch gearbeitet hast, beziehungsweise der gerade in Arbeit ist. Du hast vorher im Vorgespräch gesagt, dass du noch ein anderes Stück da mit Kindern hatten. Was da irgendwie? Da auch noch.
Genau, übermorgen fangen die Proben an zum Gryffalo. Sag mal, was fliegt denn hier bei euch alles am Haus vorbei?
Ich weiß es nicht.
Übermorgen gehen die Proben los zu dem Gryffalo. Das ist ein Stück nach dem bekannten Kinderbuch. also was heißt bekannt, ich kann es nicht, aber ich habe auch keine Kinder. Und das ist hier an der Jungen Ulmer Bühne und das hat am 8. Oktober Premiere und das spielen wir einige Male, ist ab 4 Jahren, kann man glaube ich auf der Homepage von der Jungen Ulmer Bühne, Jupp Ulm, ich weiß nicht, wie genau die Homepage ist, kann man das alles nachlesen.
Einfach frag Google und dann wird man es schon finden. Und da spielst du, was spielst du da für eine Rolle?
Da spiele ich das Mäuschen.
Das Mäuschen?
Genau, das Mäuschen, das geht in den Wald und trifft verschiedene Tiere und hat Angst und erfindet so einen Fake-Freund, den Gryffalo, der sie beschützt angeblich. Und sie weiß aber gar nicht, dass es den wirklich gibt. Und am Schluss trifft sie, tata, auf den Gryffalo. Genau.
Das heißt, du bekommst dann so ein graues Kostümchen an mit irgendeinem Mausgesicht und dann...
Nein, das hoffe ich nicht, dass wir das so umsetzen.
Ja, wie spielt man dann ein Mäuschen?
Also ich bilde mir ein, da kann man mehr machen, als da so ein Faschingskostüm anzuziehen. Ich finde das immer so eine Grenze zwischen Kindertheater und Kasperle Fasching. Also es wird auf jeden Fall Kostümmerkmale geben, denke ich, die Maus umsetzen. Aber wie gesagt, wir fangen erst übermorgen an zu proben. Ich habe eigentlich noch gar keine Ahnung, was auf mich zukommt. Ich weiß, dass ich einen Musiker auf der Bühne dabei haben werde und ich glaube eine Puppenspielerin, die dann die anderen Tiere darstellt. Aber sonst weiß ich noch gar nichts Genaues sozusagen. Aber
ein Drehbuch bekommt man vorab, dass man ungefähr weiß? Und
ich habe mal so einen groben Text jetzt bekommen, den habe ich mir auch angeguckt. Aber ich versuche immer eigentlich ziemlich frei und unvoreingenommen da reinzugehen. Klar, wenn man mir sagt, lern den und den Text, dann habe ich den drauf. Aber ansonsten möchte ich einfach so ein bisschen offen sein dann für die Regiearbeit einfach, ja. Ich freue mich auf jeden Fall, weil Kindertheater ist immer total cool. Da kriegt man ein total unmittelbares, ehrliches Feedback. Also die Kinder, die nehmen da kein Blatt vor den Mund. Und also meine bisherigen Erfahrungen waren immer cool, deswegen freue ich mich.
Hast du schon angesprochen, Text lernen und Text, das ist gleich auch bei unserem nach der nächsten oder nach der Musik ein Thema mit Kabarett, wo man auch viel Text lernen muss. Da muss ich nachher mal fragen, überhaupt, dass ich so viel Text einprägen kann. Ich bewundere das. Ich denke mit Grausen an Gedichte auswendig lernen in der Schule zurück. Aber da sprechen wir nach der Musik drüber. Kathi, wir haben was rausgesucht musikalisch, was auch ein bisschen dein Wunsch war. Möchtest du einfach ansagen, was wir da spielen, was wir drin liegen haben im Player?
Ich stand gerade vor diesem riesengroßen CD-Regal und war so überfordert und dann sprang mir MGMT entgegen und ich so, ja, das ist mein London-Lied, Kids. Und deswegen kommt's jetzt.
Hören wir. Und hier ist MGMT.
Hallo, hier ist Kathi Wolf und ihr hört Radio Free FM.
Heute Nachmittag in der Plattform und Kathi berichtet über Wirken als Schauspielerin, als Kabarettistin und allgemein sprechen wir über das Bühnenprogramm, über die Katastrophe. Aber da kommen wir gleich drauf. Jetzt wollen wir erstmal, Kathi, würde ich sagen, ein bisschen über Kabarett sprechen, über dein zweites Betätigungsfeld. Schauspiel, Bühne und Film haben wir, glaube ich, soweit durch. Oder hätten wir da noch was ergänzen sollen? Hättet ihr noch irgendwie was gefehlt oder sagst,
ich bin ganz glücklich und zufrieden damit.
Dann gucken wir mal
zum... Wir können zum Baby kommen.
Kommen wir mal zum Kabarett. Kabarett, auch da habe ich mir so aufgeschrieben, Kathi, ich gucke immer mit Erstaunen so die Leute im Fernsehen, die es schaffen, wirklich da über eine Stunde oder was wirklich dann zu unterhalten und mit Vortrag zu brillieren. Und am meisten bewundere ich immer, wie merkt man sich den vielen Text und wie schafft man das mit einer solchen Natürlichkeit dann irgendwo aufzutreten, die Leute in Bann zu ziehen, vor allem aber wie gesagt, wie kann man sich so viel Text merken? Wie geht denn das überhaupt?
Das ist eigentlich das aller geringste und kleinste Problem und vor allen Dingen jetzt in meinem Fall mit meinen Katastrophen, ich schreibe den Text ja alles selber, also das kommt eh aus meiner Feder und deswegen mache ich mir nie Gedanken drüber, wenn ich auf die Bühne gehe, oh Gott, was ist, wenn ich den Text vergesse, weil dann sage ich halt einfach was anderes oder auch so allgemein. Also der Text ist eigentlich immer das geringste Problem und man ist ja dann da so drin, dass man, also der Körper speichert ja genauso viel ab irgendwie wie das Gehirn sozusagen. Und dann kommt eigentlich ganz viel von automatisch. Ich versuche eher, dass gerade beim Kabarett jetzt, dass es nicht so auswendig oder einstudiert oder irgendwas ist. Natürlich weiß ich, was ich da ungefähr sage, aber bei mir ist kein Abend wie der andere. Ich gucke immer, wie das Publikum drauf ist und wenn ich merke, da sind so ein paar, die Bock haben oder eben gar keinen Bock haben, dann wird da auch mal ein bisschen was mit denen quasi geredet oder über die. Und improvisiere eigentlich an jedem Abend, an dem ich auf die Bühne gehe. Und das macht mir so viel Spaß, dass ich mir die Freiheit auch nehmen kann. Aber durch die festgelegten Parts sozusagen habe ich die Sicherheit, da dann frei zu sein.
Mhm. Das heißt, es kann eigentlich nicht vorkommen, dass man mal einen Texthänger hat und dann irgendwo eine Soufflöse oder so jemand benötigt. Das ist nicht. Das heißt, man ist an der Stelle, wenn man Kabarettist ist, schon so eigentlich so spontan und so gut, dass man normalerweise da keine Hänge hat, sondern es einfach durch eine Improvisation dann auch wieder in geordnete Bahnen sozusagen denken kann.
Also, ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, ob Kabarettisten so Flöße haben, ehrlich gesagt. Keine Ahnung.
Nee, weil es ja auch sehr spontan wirkt und ich nicht den Eindruck habe, dass jemand jetzt bloß wie vielleicht ein Gedicht irgendwo aufsagt, sondern das wirklich ja sehr, sehr, es wirkt zumindest sehr spontan und sehr.
Ja, ne? Und ich glaube, das ist auch so das Geheimnis. Mhm. Also ich gucke mir da auch relativ viel an und es gibt Leute, die wirklich im Wortlaut das Gleiche dann nochmal sagen, aber es kommt trotzdem so mega spontan rüber und genau das ist eigentlich so, glaube ich, der Schlüssel und dass man so mit dem, was man vorbereitet hat und mit seinem Repertoire quasi wirklich jeden Abend wieder frisch, wieder neu, wieder offen auf die Bühne geht und sich aufs Publikum einlässt, weil da ist kein Abend wie der andere, das Publikum ist immer komplett anders. Also es gibt auch so Stellen, da denkt man, ey, das ist immer ein Lacher. Und dann hat man auf einmal einen Abend auf der Tour, wo an der Stelle keiner lacht. Und mir fällt fast das Gesicht runter, weil ich mir denke, Leute, das ist total witzig. Und ich bin die Einzige, die lacht. Und dann ist aber auch schon wieder irgendwas passiert dadurch. Und da lasse ich mich dann aber auch drauf ein. Und dann gibt es wieder andere Stellen, da wäre mir gar nicht bewusst geworden, dass da irgendwas zu lachen ist. Und auf einmal wird gelacht. Also, aber das nehme ich dann auch total gerne mit, weil das ist gerade das, was mir so Spaß macht, dass man da irgendwo eine Verbindung aufbaut.
Kann man dann sowas, also bestimmte Eigenschaften, die man als Kabarettist dann haben oder können muss, kann man das erlernen? Also zum Beispiel die Spontanität, dann wahrscheinlich auch einfach diese, einfach durch den Ausdruck, dass man glaubwürdig rüberkommt, dass man durch Mimik und durch Gesichtsausdruck, ja, das ist Mimik, irgendwo dann überzeugt, dass das Ganze eben ein rundes Paket ist. Kann man sich sowas antrainieren? Kann man sowas lernen? Oder könnten andere Leute das nicht und andere können es einfach? Oder wie schätzt du das ein? Also sprich, könnte mir jetzt so ein Laien wie mich auch trainieren, wenn ich jetzt theoretisch mit dir in die Schule ging, könnte man mich da auch dahin bringen oder würde nicht funktionieren, weil ich bestimmte Fähigkeiten halt nicht habe? Oder wie schätzt du das
grundsätzlich ein? Ja, wenn du richtig Bock hast, dann wird das schon was werden. Das kommt halt dann drauf an. Das könnte dann halt dauern oder auch nicht, aber ich bin der Meinung, dass prinzipiell jeder alles machen kann, worauf er Bock hat. Mhm. Und wenn man was wirklich will, dann findet man einen Weg. Wenn nicht, findet man Gründe, sagt man doch immer so schön. Ja. Deswegen bin ich der Meinung, prinzipiell kann das bestimmt jeder. Mir persönlich ist es jetzt natürlich so, dass alles, was das Technische angeht, also was du jetzt mit Körperhaltung, Mimik, Gestik und so weiter angesprochen hast, das bringe ich Gott sei Dank alles durchs Schauspiel mit. Also ich werde auch tatsächlich auch auf Tour oft angesprochen, was ich denn davor gemacht habe oder was ich sonst noch mache, weil die Leute halt teilweise merken, dass ich vom Schauspiel, vom Theater komme. Will ich auch nicht verstecken, nehme ich gern mit dazu, weil das zeichnet ja mich auch als Künstlerin aus. Und alles, was dieses die Improvisation, die Spontanität und das ganze Standing, das man sich da halt so aneignet, das hat dann auch ein bisschen was mit Routine und Sicherheit zu tun, einfach, dass man es ein paar Mal macht und dass man sich's einfach traut, ja.
Also auf jeden Fall ist dir diese schauspielerische Befähigung oder die Ausbildung dann eine große Hilfe dabei, dass
auf
du da
jeden
einfach,
Fall.
Ja, dass du da
so
einfach.
So bin ich ja auch eigentlich dazu gekommen. Ja. Mhm. Also jetzt und die erste Katastrophe, Made in Germany, die ist schon auch sehr theaterlastig in Anführungsstrichen. Also ich habe ein kleines Bühnenbild dabei und habe immer verschiedene Rollen gespielt. Das bleibt auch so, aber ich nehme noch ein bisschen Theater raus fürs neue Stück.
Vielleicht grundsätzlich für die Leute, die jetzt nicht so genau wissen, was sind jetzt die Charaktermerkmale von einem Kabarett im Vergleich zu vielleicht einem Theaterbühnenstück. Kannst du das so in wenigen Worten umreißen? Wie kann man Kabarett dann erklären in wenigen einfachen Worten? Was sind die Grundelemente oder Eigenschaften vielleicht?
Ja? Kabarett ist für mich eigentlich ja gesellschaftskritisches, politisches Kunstwerk. So ein bisschen Comedy-mäßig, aber Comedy sehe ich dann eher immer so aus so einer Ich-Perspektive, da gibt es ja auch ganz viele, die das wunderbar und erfolgreich machen, aber da fehlen dann halt so ein bisschen die gesellschaftskritischen, politischen Elemente und das zeichnet das Kabarett für mich aus. Auch natürlich meistens in der One-Man-Show, es gibt aber auch Duos, die das ganz toll machen und ja.
Und dann schließe ich, dass man auf jeden Fall auch Interesse an Politik haben muss, um eigentlich die Dinge, die man dann gesellschaftskritisch oder auch politikkritisch irgendwo dann thematisiert, dass man ja sie kennt und natürlich auch was draus machen kann. Also ich nehme an, du musst auch dann sehr viel in den Medien verfolgen, was sie so tut, was in der Politik für Themen diskutiert werden oder
genau.
So Meinung und Stimmung, ist, das muss man dann, nehme ich an, sehr ausführlich verfolgen. Ne?
Also genau, doch, da bin ich eigentlich schon so dahinter. Klar würde ich mir nie anmaßen zu sagen, ich weiß da über irgendein Thema hundertprozentig Bescheid. Ich glaube, das ist den wenigsten möglich, das so zu umgreifen. Aber das war ja auch so ein bisschen der Auslöser, warum ich das überhaupt dann angefangen habe, sozusagen mich fürs Kabarett entschieden habe und nicht zum Beispiel in Comedy-Richtung eingeschlagen habe. Das war 2015, als diese extreme Hetze war bei der Flüchtlingswelle 2015. Und da habe ich gemerkt, dass ich das einfach nicht mehr packe und irgendein Ventil brauche, um damit umzugehen. Also was da für eine Hetze und für einen Hass auf einmal stattfand, vor allen Dingen in den sozialen Medien, in denen ich mich ja auch hier und da immer mal rumtreibe. Und so ist es dann eigentlich zu diesem Stück gekommen. Und dann fallen einem ja immer noch mehr Sachen auf, die man an der Gesellschaft gut findet oder eben nicht, und genauso politisch, und oft schließt sich ja auch irgendwie der Kreis, und das ist ja auch schön, dass man auch, ich habe auch Nummern über Facebook drin und ich bin ja im Endeffekt genau eine derjenigen, die auch auf Facebook stattfindet oder da so ein bisschen was macht, ja, und deswegen ja, ich finde es eigentlich ganz spannend, so ein Spagat zwischen so verschiedenen Themen und zwischen Selbstironie und zwischen wirklich mal die anderen zu meinen, weil ich weiß, nee, so bin ich jetzt definitiv gerade nicht. Also, weißt du, was ich meine?
Mhm. Ja. Ja, ich habe eine Vorstellung. Hast du jetzt, wenn ich jetzt so politisches Kabarett auch dann höre, dann gibt es ja doch die eine oder andere auch Persönlichkeit. Hast du da jetzt ein bestimmtes Vorbild? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt politisches Kabarett denke, da gibt es die Monika Gruber, da gibt es die Caroline Kebekus zum Beispiel. Das sind so die man in den Medien oder zumindest im Fernsehen, glaube ich, recht häufig sieht.
Weiß ganz nicht, großartig noch mehr sind oder auch weitere. Lisa Fitz und Simone Solga, auch ganz großartig. Mhm. Und Lizzie Aumeier macht auch Kabarett, ist auch eine der, glaube ich, drei Frauen, die den Bayerischen und Deutschen Kabarettpreis gewonnen hat. Die durfte ich im Juni kennenlernen. Die hat einen Kabarettwettbewerb veranstaltet, wo ich mich qualifizieren konnte und da im Finale stand. Und das sind dann so kleine Schrittchen, wo man dann so merkt, oh mein Gott, ich kenne die aus dem Fernsehen und jetzt darf ich mit dir auf der Bühne stehen.
Das macht dann ja Spaß oder auch eine Selbstbestätigung, denke ich. Ja. Ne? Aber jetzt ein bestimmtes Vorbild hast du nicht, du guckst dir alle an wahrscheinlich, übernimmst vielleicht einen oder anderen irgendwo Punkt, wo du sagst, das machen die super, und oder machst du alles so eben Kathi-like oder?
Ja, ich glaube schon, dass ich so meinen eigenen Stil habe, eben auch so durchs Schauspiel durch. Ich arbeite sehr viel mit verschiedenen Dialekten, mit verschiedenen Rollen. Ich habe eine Rolle, die heißt Angie, ist natürlich eine Merkel-Adaption und die macht mir megamäßig Bock.
Kannst du Angela Merkel nachmachen?
Ja, ich habe da so eine Figur geschaffen, die nenne ich Angie, also die redet schon so und guckt schon so, aber ich sage immer, ich parodiere die nicht und ich mache die nicht nach, sondern das ist eine eigenständige Figur, weil die mache ich jetzt so seit 3 Jahren und die hat tatsächlich schon so ein bisschen Eigenleben entwickelt. Genau. Aber ansonsten gibt's jetzt unter den Kabarettfrauen, also alle, die wir jetzt genannt haben, auch die zwei von dir, bewundere ich absolut, gucke mir da viel an, aber es gibt jetzt niemanden, wo ich sage, ich eifere total nach, weil man ja natürlich den Wunsch hat und das Verlangen, total seinen eigenen Weg zu gehen.
Ja, also jedenfalls, du machst dein eigenes Programm und du sagtest schon, das eine oder andere Mal konntest du jetzt auch schon mit dem, oder auch schon, wo du jetzt diesen Wettbewerb teilgenommen hast, dann persönlich irgendwo kennenlernen. Und wie ist denn so dein Wunsch irgendwo im Kabarett auch mal? Wäre so ein Wunsch zum Beispiel in den Medien, sprich im Fernsehen, auch mal irgendwo so Programm zu bekommen, dass man nicht abends, was weiß ich, Caroline Kebekus einschaltet, so ein Kathi Wolf?
Auf jeden Fall.
Ja, wäre das auch mal?
Das ist der Masterplan. Nee, ich bin ja jetzt unterwegs auf Tour sozusagen mit der ersten Katastrophe seit letztem Jahr. Jetzt kommt die zweite raus. Ich habe schon so ein paar Mixed-Shows gemacht, paar Wettbewerbe. Es kommen auch noch mal ein paar. Also jetzt zum Beispiel im Oktober darf ich so einen Frauenabend spielen mit Gerburg Jahnke. Weiß jetzt nicht, ob die dir was sagt. Das ist die Dame, die auf WDR und im Ersten die Ladies Night macht. Das ist so eine Sendung, die ich mega gut finde und ist ein riesen Traum von mir, dass ich das da reinschaffe und jetzt darf ich zumindest mit ihr mal auf der Bühne stehen und werde ihr dann schon verklickern, warum ich in die Sendung muss. Und genau, also da sind so ein paar Sachen, wo ich so dran bin.
Also auf jeden Fall, du machst dein Programm und du hast gesagt, das ist jetzt, wir kommen da schon so langsam auch zu den Katastrophen oder zur Katastrophe. Das ist das zweite Bühnenprogramm, hast du, glaube ich, gesagt, was du jetzt vorbereitest. Das heißt, es gab schon ein ersteres und dann warst du mit einem ersteren auf Tour. Habe ich das so dann
ganz
richtig verstanden?
Genau. Mhm. Ich hatte im November 2015 Premiere mit der Katastrophe Made in Germany. Mhm. Das Stück habe ich innerhalb von knapp 4 Wochen geschrieben und Bühnenbild alles fertig gemacht. Also es war so eine Ruckaktion, weil ich wusste, okay, ich traue es mich einfach nie, ich muss es jetzt einfach nur machen und dann läuft es schon. Und dann habe ich das echt so ganz schnell zack, zack und habe dann die Tour angefangen letztes Jahr und habe jetzt am 15. September Premiere mit der neuen Show Katastrophe Around the World. Da habe ich auch schon mal so Einblicke gegeben bei der Kulturnacht in Weißenhorn. Werde auch noch mal bei der Kulturnacht dann in Ulm, von der ich dir ja schon erzählt habe, auch noch mal Einblicke geben, wo wir mit der Landrauschen-Lounge ja sind. Im Künstlerhaus Ulm freuen wir uns übrigens sehr über Besuch, wenn ich das noch sagen darf an der Stelle.
Vielleicht sollte man zwischendrin, Kathi, auch mal deine URL, deine Website sagen, dass diejenigen, die uns zuhören und vielleicht gerne mal gucken möchten, was eben da, das sind aus deinen sozialen Netzwerken oder Facebook, ich sage es einfach mal so auch schon erwähnt, da bist du auch präsent, wie man dich findet.
Genau.
Vielleicht deine Website primär zunächst mal, damit man weiß, wo man gucken muss, wenn man nachlesen möchte.
Genau, das findet man alles auf meiner Homepage www.kathi-wolf.de. Da gibt es auch den Link zu meiner Facebook-Seite, da heiße ich auch einfach nur Kathi Wolf. Genau. Wen es interessiert, darf gern mal vorbei klicken.
Ja. Das hast du schon gesagt, du hast das erste Programm, jetzt das zweite auch, dann in wenigen Wochen zusammengeschrieben. Wie geht man denn sowas an, Kathi? Hast du dann eine Vision? Hast du einen Leitfaden? Hast du so eine grobe, wie soll ich mal sagen, Themenorientierung im Kopf? Und dann denkt man sich zu den einzelnen Aspekten so quasi immer abschnittsweise vertiefend irgendwie einen Dialog oder einen Dialog, die ist es ja nicht, oder ein Monolog ist es ja mehr, aber einfach einen Inhalt aus, dass man irgendwo, also so eine grobe, so eine
genau,
Vorstellung hat,
so
Themenorientierung,
groben,
ja, so ein Faden.
So einen groben Leitfaden, das war bei der ersten Katastrophe Made in Germany, dass es quasi in Berlin am Bundestag spielt und dass ganz verschiedene Bürger aus ganz Deutschland eingeladen wurden, um mal aus ihrer Sicht über Probleme oder Themen in Deutschland zu sprechen. Und so hatte ich dann quasi schon die Grundsituation, okay, wir sind am Bundestag, dann kamen die ganzen verschiedenen Rollen auf die Bühne, die ich halt selber gespielt habe mit verschiedenen Dialekten und so weiter und am Schluss dann natürlich meine Angie und dann habe ich mir im nächsten Schritt überlegt, okay, was sind wo Themen, also dann gab es, was weiß ich, der Bayer war natürlich für die Abkapselung Bavarias, also dass sich Bayern abspaltet und der Schwabe muss natürlich schon über hier in Berlin mal loswerden, warum er so gemobbt wird, weil er ist ja der Einzige, der was schafft und die Kehrwoche macht und halt lauter so Themen einfach. Und guckt dann da und schreibt dann da immer weiter. Und dann fällt mir in den seltsamsten Situationen irgendwie beim Staubsaugen auf einmal selber ein Lied ein, wo ich mir denke, ja, das schreibe ich jetzt. Und dann schreibe ich schnell das Lied. Und also es ist nicht so, dass ich morgens aufstehe, mich an den Schreibtisch setze. So, jetzt schreibe ich die Katastrophe. Absolut gar nicht. Also da gibt's mal Tage, da läuft einfach gar nichts. Und dann gibt's Tage und Nächte, da stehe ich dran und sitze dran und sprudel und weiß voll, was ich will. Und also das ist immer so.
Das heißt, du musst die Phasen, wo einem einfach die Kreativität von der Hand läuft, sozusagen einfach nutzen.
Genau.
Und anders mal läuft es halt nicht so.
Genau.
Aber dann, ja, es flutscht dann halt oder es geht mal nicht so. Aber dann ist man, ja, bist du bemüht, schnell das zu Papiere, muss man alles aufschreiben wahrscheinlich.
Ich schreibe mir das dann auf.
Ja.
Genau, weil ich mir das Wenigste dann merken kann, wenn ich unterwegs bin, spreche ich kurz was ins Handy oder irgendwie so. Genau, und dann sammle ich das. Ich habe auch so, ja, dann wieder ganz viele Ideen. Das schreibe ich auf und lese mir 2 Tage später durch. Denke mir, nein, not. Also, das ist immer ganz unterschiedlich. Ich denke, das kann jeder, der irgendwie mal in irgendwas einen kreativen Prozess gemacht hat, das kann jeder nachvollziehen, dass man da echt so richtige Stillstandphasen hat. Aber wenn man die akzeptiert, dann ist es auch nicht weiter schlimm. Ich habe gerade das Glück, das könnte ich vielleicht eh noch erzählen, ich studiere noch nebenher Psychologie und habe jetzt bald meine letzten zwei schriftlichen Prüfungen. Und jetzt habe ich quasi den Luxus, dass ich mich entscheiden kann, okay, lerne ich jetzt oder schreibe ich jetzt? Und dann kann ich gucken, okay, fürs Lernen brauche ich jetzt nicht so die Kreativität, aber eine enorme Konzentration natürlich. Und wenn ich dann merke, es geht mir so flöten, dann, okay, dann nehme ich mir mal die Gitarre und fange mal ein bisschen an oder schmeiß mir eins der Playbacks an von den Liedern, wo ich schon weiß, das will ich unbedingt machen. Also ich wechsle dann quasi so hin und her. Und es ist zwar dann super anstrengend, weil alles so viel ist, aber es ist auch eigentlich eine ganz schöne Zone, in der man sich so bewegt, weil man so zwischen den beiden Sachen abwägen kann. Also ich liebe diese Sommer, wo ich so beides habe.
Mhm. Stichwort Abwechslung, Kathi. Ich glaube, wir machen wieder mal Musik. Wir haben nämlich schon wieder eine ganze Weile gesprochen, haben mittlerweile schon 16.42 Uhr. Ich habe wieder Musik rausgesucht und zwar von einer Band, The Space Rangers. Die CD hatte ich neulich schon mal von der Woche in hinten. Das ist immer reiner Zufall. Und der Titel heißt Val de la Luna. Hören wir einfach mal rein. Das ist Modestal. Luna ist Mond. Ja, also
richtig.
Hören wir einfach mal rein und in circa 3 Minuten sind wir wieder hier bei der Plattform. Die Plattform heute Nachmittag mit den Katastrophen, beziehungsweise es geht mit Kathi Wolf um Schauspiel, um Kabarett und eben auch um das aktuelle Bühnenprogramm. Das ist Katastrophe-Ausgabe sozusagen oder Nummer 2. Ja, wir haben gerade schon über das Bühnenprogramm, über die Katastrophe 1 gesprochen. Kathi, dann noch eine Nachfrage von mir. Also du hast vorher gesagt, da stellst du dann im Prinzip verschiedene Persönlichkeiten, verschiedene Rollen dar. Du hast auch vorher gesagt, du kannst verschiedene Dialekte und verschiedene, ich glaube, ja, zahlreiche Dialekte. Irgendwann habe ich es auf deiner Homepage gelesen.
Ja.
Das heißt dann im Prinzip, ja, schlüpft man kurz in eine andere Rolle, lässt den anderen sprechen und das macht dann eigentlich ja das Unterhaltsame an den Katastrophen, zumindest an der Katastrophe 1 aus. Also im Prinzip lebt von den verschiedenen Rollen, von den verschiedenen Dialekten und den verschiedenen Personen, die du dann einfach da darstellst.
Und ich hoffe natürlich, es lebt auch vom Inhalt.
Natürlich, vom Text dann. Ja.
Und das mit den verschiedenen Dialekten. Das kommt bei mir einfach daher, dass ich als Kind super oft umgezogen bin und da habe ich immer alle Dialekte gleich aufgeschnappt und das ist jetzt einfach der Vorteil und es wird auch in der zweiten Katastrophe so bleiben, dass ich wieder verschiedene Dialekte, aber diesmal auch Akzente mit dabei habe, weil diesmal geht es ja nicht nur Made in Germany, sondern es geht around the world und das heißt, es kommen ein paar Figuren dazu und ein paar Figuren, die man aus dem ersten Programm schon kennt, also die da waren, die bleiben.
Ah ja, das heißt, du erweiterst im Prinzip einfach den Horizont von Deutschland auf die ganze Welt und lässt einfach das ein bisschen noch internationaler dann werden. Das heißt, wenn du jetzt eine Rolle dann die einzelnen Personen darstellst, machst du das dann auch mit, mit Umziehen und mit irgendwie anders optisch oder ist das
so
ausschließlich auf den Wort aufs Hören dann fokussiert?
Teils, teils. Also ich habe eigentlich für fast alle Figuren immer irgendwie so ein ganz kleines Accessoire, Kostümteilchen, irgendwas, so eine Kleinigkeit, wo es dann für den Zuschauer einfach einfacher wird, das zu sehen, dass da jetzt wieder ein Wechsel ist, aber auch so für mich vom Gefühl, weil man nach einer Weile, wenn man eine Rolle öfter spielt und immer ein bestimmtes Accessoire zum Beispiel dabei hat, dann ziehe ich mir das auf und bin sofort in der Rolle. Das ist einfach, macht man sich's angenehm.
Also Mütze oder Hütchen oder irgendwas,
zum
was
Beispiel,
schnell wechselbar ist.
Das kann mal eine Mütze sein oder ein kleiner Umhang oder eine Handtasche oder irgendwas.
Ja, da gibt es ja auch Leute, mir ist gerade der Name entfallen, die da eine Rolle einfach durch ein gelbes Hemd und eine entsprechende Mütze, wie heißt der denn gleich? Der hat sogar mit dem bayerischen Dialekt immer im Fernsehen, der im Prinzip eine Rolle schon allein durch die Optik verkörpert. Mir ist gerade der Name entfallen. Erwin Pelzig, genau. Das ist ja auch im Prinzip jemand, der so eine Rolle darstellt, aber so sich als Person gibt. Aber im Prinzip, sobald er die Mütze auf hat, den Hut auf hat und das karierte gelbe Händchen, ist er Erwin Pelzig. So ein bisschen dann vielleicht, oder?
Kann man sich so ein bisschen so vorstellen, genau.
Und also jedenfalls dein zweites Bühnenprogramm. Haben wir gesagt, ein bisschen internationaler. Zähl doch mal so ganz grob vielleicht auf, was man sich da dann vorstellen kann oder was für Rollen, das gesagt, ein bisschen mit Akzent. Ich weiß nicht, kommt jetzt ein Amerikaner, kommt ein Engländer oder berichtet
also
vielleicht einfach mal ein klein bisschen.
Aktuellen Ereignisse wird irgendwas mit Amerika sehr wahrscheinlich. Und ich habe ja schon erzählt, dass im ersten Programm ich noch mit Bühnenbild auch gearbeitet habe, aber weil das schon allein total unpraktisch ist, also weil ich einfach die Tour immer mit dem Auto fahren muss und das einfach teilweise auch anstrengend ist, wenn man dann irgendwie erstmal 5-6 Stunden im Auto sitzt, das Bühnenbild auslädt, dann den Abend macht und dann irgendwie ist man echt auch durch und ich mir da einfach mehr Flexibilität auch schaffen will ohne Bühnenbild. Lass ich das jetzt weg?
Du machst das ganz alleine. Da hast du jetzt keine Aufbauhelfer, keinen niemand,
der vor Ort ist ja immer irgendwie ein Techniker da, die dann auch die Technik fahren für die Einspieler, die Licht, Mikro und alles machen. Und da hatte ich jetzt noch nie, dass mir da keiner geholfen hätte. Aber ich baue eigentlich das Bühnenbild immer am liebsten alleine auf. Erstens ist es nichts Schweres und nichts Großes. Das sind so Stellwände und so ein Pult. Und es war auch immer so ein bisschen oder ist immer so ein bisschen meine Vorbereitung. Und ich komme dann auf meiner Bühne an und habe dann gleich alles da, wo ich es brauche und so. Also das liebe ich eigentlich, dass es so, ja, dass ich das alles mache. Also ich, wenn wir bei dem Thema sind, ich mache ja quasi das Booking selber, ich schreibe selber Theater an, ich vermarkte mich, mache meine Verträge selber, fahre dann da eben selber hin, habe mein Bühnenbild, spiele und all das so drumrum und das liebe ich eigentlich, dass ich das gerade so machen kann, dass ich das alles jetzt noch selber machen kann, ja. Und beim zweiten Programm wird es jetzt eben kein Bühnenbild mehr geben. Da komme ich quasi mit gepacktem Koffer auf die Bühne, weil es ja kurz vor knapp ist. Wenn man in die Welt rausschaut, kann man ja darauf warten, dass was Schlimmes passiert, jetzt übertrieben gesagt. Und deswegen sage ich quasi, ich habe keine Zeit mehr und habe aber noch ein paar Rollen im Gepäck. Und dann kommen quasi aus dem Koffer geschlüpft diese verschiedenen Rollen. Und haben was zu berichten. Manche haben wirklich ernste Themen und manche haben halt auch, sagen wir mal, Katastrophen des Alltags zu berichten. Also es wird wieder der Spagat sozusagen werden zwischen Comedy, Kabarett und zwischen Hirn und Herz, wie ich immer sag.
Mhm. Also ja, definieren wir Katastrophen. Katastrophen sind einfach, ja, sind keine Katastrophen, sondern sind einfach aus verschiedensten Bereichen und mit verschiedensten Figuren, mit verschiedensten Inhalten einfach zu einem Programm, zu einem Gesamtprogramm zusammengepackt. Dann einfach, ja, Kabarett ist ein Kabarett, einfach ein Stück, so kann man sagen. Ja, weil man, wenn man den Begriff hier denkt, was ist denn eine Katastrophe? Natürlich, man erkennt im Namen ja, dass es irgendwo mit dir zu tun hat und das dann irgendwo in der Richtung gehen wird. Ja, also wenn du jetzt so einen Abend dann vorträgst, wie lange geht so ein Programm?
Mein aktuelles geht, glaube ich, so 1,5 Stunden. Ich weiß gar nicht, kommt immer drauf an, ob ich es mit Pause mache oder ohne. Das kommt dann immer auf den Veranstalter vor Ort an. Ich frage halt immer, wollt ihr eine Pause oder nicht? Die meisten wollen es schon, weil sie auch was für die Pause dann vorbereiten für die Gäste. Uns da irgendwie eine Gastronomie oder irgendwas gibt. Und dann je nachdem geht dann der Abend sozusagen 1,5 oder 2 Stunden. Ich mache das immer dann davon so abhängig.
Dann ist man aber schon erschöpft abends, wenn man dann 1,5 Stunden da so vortragen muss. Kann ich mir schon recht anstrengend vorstellen, oder? Das ist Bühnenpräsenz,
da
ohne
schläft man gut.
Wo man sich konzentrieren muss. Also das ist schon, also ich stelle mir das schon anstrengend vor. Da darf man sich ja nicht vertun oder irgendwie, ja, du hast vorher gesagt, Text ist für dich jetzt weniger das Problem. Da hätte ich mir so gedacht, dass man eben Sorge vielleicht trägt, dass man sein Programm oder seinen Text vergisst und dann steht man da vorne und die Leute gucken. Also da sagst du, das ist eigentlich weniger das Problem, aber dennoch die Konzentration.
Einfach komplett immer jede Sekunde da zu sein, wach zu sein, die Energie zu haben. Und wenn man das auch hat, hat man gar keine Zeit, drüber nachzudenken, was jetzt für ein Text kommt, sondern man nimmt eigentlich nur wahr. Und das, was man quasi schon gelernt hat, rezitiert man sozusagen und baut dann immer was Neues dazu. Und dadurch, dass man dann da halt 1,5 oder 2 Stunden in dieser krassen Spannung ist, ja, ist man danach schon. Ich bin immer noch so eine Weile nach dem Auftritt total aufgedreht und dann rede ich mit den Leuten und habe jetzt seit neuestem so Autogrammkarten, weil mich immer Leute danach gefragt haben und ich so, nee, habe ich natürlich nicht. Jetzt habe ich welche und das ist dann auch immer noch so ein Running Gag mit den Leuten, weil ich denen das dann ganz groß erzähle, immer noch am Schluss. Und dann, ja, habe ich teilweise auch immer noch so einen netten Austausch mit dem Publikum danach. Aber wenn es dann eben nach Hause oder ins Hotel geht, wenn ich auf Tour bin, dann bin ich schon echt platt.
Mhm,
aber so glücklich platt. So glücklich und erschöpft.
Mhm. Und am nächsten Morgen geht es dann weiter, dann heißt es wieder einpacken und dann zum nächsten Standort oder zum nächsten.
Genau,
oder,
das kommt immer.
Oder machst
immer
du auch drauf. Zwei an einem, vielleicht an einem Standort, zwei Vorstellungen? Oder ist das immer wirklich jeden Tag dann woanders?
Das kommt immer so drauf an. Also jetzt so im Frühjahr war ich mal so ein paar Wochen so jedes Wochenende unterwegs. Da gab es dann auch mal, dass ich zum Beispiel von Donnerstag bis Samstag jeden Abend woanders war. Da bin ich dann in der Woche echt, ich weiß gar nicht, 1000, nee, es müssen 2000 Kilometer mindestens gewesen sein, weil es halt quer quer durchging von Nordrhein-Westfalen und Bayern und nach Dresden. Dann noch war ich beim Satirepreis dann am letzten Abend. Also dann, ich meine, ich liebe Autofahren, aber nach so einer Woche reicht es einem dann schon vom Autofahren. Aber ansonsten ist es eigentlich unterschiedlich. Und ich versuche es jetzt, weil ich jetzt quasi aus der ersten Tour so ein bisschen gelernt habe, okay, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, am Abend danach gleich 500 Kilometer weiter zu spielen. Tut man sich keinen Gefallen und jetzt buche ich mir das natürlich anders oder lerne da so ein bisschen draus.
Wie hält man sich dann eigentlich fit so als Ausgleich? Gehst du dann irgendwie Sport machen oder irgendwie was? Ich meine, wenn man jetzt den ganzen Tag irgendwie sich dann die Einrichtung irgendwie beschäftigt, fast braucht man irgendwie einen Ausgleich, Bewegung, Sport, irgendwie Frischluft schnappen dann oder wie hält man sich fit für so eine sehr konzentrationsintensive Aufgabe?
Ich habe das große, große Glück, dass ich dieses Jahr einen Hund adoptiert habe und dadurch mindestens dreimal am Tag an die frische Luft komme mit meiner Kleinen. Und das ist natürlich schon mal total gut. Prinzipiell mache ich auch Sport. Zurzeit ist es was ganz Besonderes. Also ich mache es so selten wie möglich. Ich habe gerade nicht so den Drive, aber prinzipiell habe ich schon immer meine Sportphasen, wo das ganz gut läuft. Und mir ist eigentlich so das Wichtigste, dass ich immer die Zeit habe für so mein soziales Leben, dass ich Zeit habe für die Freunde, für Familie und sowas. Und das gibt mir eigentlich die meiste Kraft oder den meisten Input und habe da, ich habe ein tolles Umfeld hinter mir stehen sozusagen, was mich da energetisch einfach aufbaut. Und ich glaube, auf das kommt es eigentlich auch an, dass man das dann so durchzieht.
Und meinen Hund, nimmst du den dann mit auf Tour oder muss der Hund dann zu Hause bleiben?
Weil der das Hund kommt zur Oma.
Ja, stelle ich mir schwierig vor, wenn dann im Prinzip du unterwegs bist und dann auch das Hundchen ausgeführt werden muss. Aber ja, wenn du sagst, da ist er gut aufgehoben, dann ist ja auch alles bestens. Wir haben noch 3 Minuten. Kathi, eine Frage. Bundestagswahlen stehen an. Gibt es irgendwie von dir irgendwie zur Bundestagswahl, das vor Angela Merkel oder Angie oder eine Rolle, die ein bisschen in der Richtung natürlich gedacht ist, gesprochen. Gibt es irgendwie ein spezielles Programm, vielleicht auch in Katastrophe 2, das irgendwie in einer Form sich mit Bundestag und der aktuellen Politik auseinandersetzt, keine Ahnung, Wahlkampf irgendwie in der Form aufgreift?
Also ich kriege bei dem Gedanken, dass Angie es nicht werden könnte, totale Schnappatmung, weil ich mich von dieser Figur nicht verabschieden will. Aber ich will jetzt hier nicht zu viel Prognosen abgeben, aber ich denke, ich darf meine Figur noch eine Weile behalten. Von dem her, ich habe ja jetzt eine Woche vor den Wahlen sozusagen Premiere, das wird ganz witzig. Vielleicht muss ich es dann einfach auch nochmal umschreiben, aber wenn es so ist, dann ist es so.
Weil du es gerade sagst, kann es auch sein, wenn du jetzt auftrittst und es sind tagesaktuell Gegebenheiten, theoretisch irgendwo ein Parteivorsitzender tritt zurück, ein anderer kommt oder irgendwie, es ist was wirklich Größeres, hast du die Möglichkeit dann auch zu improvisieren,
immer,
zu sagen?
Immer, davon lebt es eigentlich auch. Also ich habe eigentlich immer, wenn ich auftrete, irgendwas Tagesaktuelles drin oder zumindest aus der Woche. Meistens schon was aus der Tagespolitik, aber es kann auch ganz normal so aus dem aktuellen Zeitgeschehen sein, wenn jetzt was Größeres war. Also da habe ich eigentlich immer was und das finden sowohl das Publikum als auch ich immer total gut.
Ja, und ich gucke mal gerade auf die Uhr, Kathi. Wir haben noch 1 Minute. Ist irgendwas, was du gerne noch sagen möchtest, was jetzt noch wichtig ist, dass wir unbedingt dem Hörer noch mit auf den Weg geben sollten?
Ich meine, wir haben es ja jetzt schon 2-3 Mal erwähnt. Am 15. September habe ich Premiere mit meiner neuen Katastrophe Around the World im Akademietheater in Ulm. Es gibt Tickets über meine Homepage, über meine Facebook-Seite, schreibt mir einfach oder an tickets@katastrophe.de. Freue mich wahnsinnig über alle, die da vorbeikommen, die uns dann auch an der Kulturnacht am Tag später, am 16. September auf der Landrauschen-Lounge besuchen. Und ansonsten,
Ansonsten hast du es punktgenau geschafft. Wir sind nämlich mit der Zeit durch. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du heute da warst.
Vielen Dank für die Einladung, war sehr schön
bei dir. Hat mir auch riesig Spaß gemacht, Kathi. Mein Name ist Michael Trost und du warst?
Ich bin Kathi Wolf und ihr habt mich jetzt in Radio Free FM gehört. Bis bald.
Ciao. Bis denn. Tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.